Data Navigator. Der Podcast zum EU Data Act.
Herzlich willkommen zu Episode 15 unseres Data Navigator Podcasts. Eure Hosts auch heute, liebe Zuhörenden, sind Martin Schirmbacher, nämlich ich, und Hubertus von Rönne. Hallo, lieber Hubertus.
Ja, hallo.
Wir haben heute ein Spezialthema am Wickel. Es wird um das Kartellrecht gehen. Und weil wir nicht wirklich Experten im Kartellrecht sind, haben wir uns jemanden eingeladen, der sich damit richtig auskennt. Bei uns ist der Kollege Dr. Sebastian Luwin, Inhaber der auf Kartellrecht und das Telekommunikationsrecht spezialisierten Kanzlei Luwin Legal. Hallo zunächst, lieber Sebastian. Vielen Dank, dass du uns hier heute Rede und Antwort stehen möchtest.
Hallo ihr beiden und danke für die Einladung. Schön, dass ich dabei sein darf.
Sehr schön. Noch einen kurzen Satz zur Vorstellung zu dir. Du hast in Jena und Münster studiert, warst dann zunächst in-house bei 1&1. Insofern verbindet euch beide eine Telco-Vergangenheit. Dann in einer kleineren Wirtschaftskanzlei und hast dich dann vor inzwischen 8 Jahren, wenn ich richtig gerechnet habe, selbstständig gemacht. Hast mehr oder weniger nebenbei zu einem kartellrechtlichen Thema, in dem es auch um digitale Plattformen geht, promoviert. Ja. Hast einen Lehrauftrag für digitale Marktregulierung hier im schönen Berlin an der FU und arbeitest jetzt also im Kartellrecht und im TK-Recht, am liebsten wahrscheinlich auf der Schnittstelle. Und mit so einer Schnittstelle haben wir es heute zu tun. Es geht, die viele Hörer wird es nicht überraschen, nicht ums TK-Recht, sondern um den Data Act. Und wir wollen mal nach ein paar Bezügen zum Kartellrecht suchen. Und da kann ich vielleicht eine kleine Anekdote erzählen. Wir haben Zuhörende, die Feedback geben. Und ein Feedback eines lieben Kollegen, Grüße gehen raus, zu einer Podcast-Folge in der Vergangenheit war, ihr seid ja lustig, ihr empfehlt immer munter, die sollen sich doch alle zusammentun und alle zusammensetzen und alles Mögliche besprechen. Die ihr da ansprecht, die Nutzer vernetzter Produkte in dem Fall, die sind aber alle Wettbewerber. Habt ihr denn eigentlich schon mal ans Kartellrecht gedacht? Da habe ich gesagt, ehrlich wie ich bin, nee, haben wir nicht. Guter Punkt. Und weil der Wunsch unserer Zuhörenden und uns sehr Befehl ist, habe ich gedacht, sprechen wir doch mal drüber, über das Kartellrecht, und zwar mit dir. Und vielleicht, Sebastian, steigen wir wirklich mal ein damit, dass du uns mal abholst und vielleicht auch die Zuhörenden, die mit dem Data Act jetzt viel zu tun haben, mit dem Kartellrecht weniger. Was ist denn überhaupt das Kartellverbot? Und dann gucken wir mal, wo das bei dem Data Act überhaupt eine Rolle spielen kann.
Ja, alles klar, gerne. Kurzer Crashkurs Kartellrecht. Wir haben den Vorteil, dass wir grundsätzlich erstmal sehr schematisch denken können und sagen, es gibt 3 Säulen und eigentlich nur eine ist für uns jetzt interessant. Wir haken ab und wir parken die anderen beiden Säulen, nämlich erstens die sogenannte Fusionskontrolle. Ab einer bestimmten Schwelle wirtschaftliche Potenz müssen Zusammenschlüsse angemeldet werden und dürfen erst vollzogen werden, wenn sie durch die Kartellbehörden freigegeben werden. Nicht so relevant hier. Die zweite ist eine hohe Relevanz für die Vorgeschichte des Data Act, nämlich Marktmachtmissbrauchskontrolle. Das Spider-Man-Prinzip, aus großer Macht wächst große Verantwortung. Und wenn man Inhaber eines marktrelevanten Datenschatzes ist, kann man schon nach dem geltenden Kartellrecht sich missbräuchlich verhalten, wenn man Nachfragern keinen Zugang gewährt. Das ist für die Vorgeschichte des Data Act sehr, sehr relevant. Da geht es dann darum, auf einem bestimmten Markt eine Marktstellung zu haben, die besonders stark ist und dann diese missbräuchlich auszunutzen, sodass Nachfrager keinen Zugang erhalten und dann wettbewerblich eingeschränkt werden. Das ist die zweite Säule, die parken wir bewusst mal für unser Verständnis des Data Act, also für mein sehr regulatorisch geprägtes Verständnis des Data Act. Und dann die erste Säule, die wirklich für uns das Relevanteste ist, das finden wir wieder im Artikel 101 AEUV, nämlich das sogenannte Verbot wettbewerbsbeschränkender, abgestimmter Verhaltensweisen zwischen verschiedenen Unternehmen. Und das ist auch das, was wahrscheinlich euer Zuhörer meinte. Wir haben hier verschiedene Unternehmen, die sprechen miteinander möglicherweise. Ist das denn eigentlich erlaubt? Und hinter diesem 101 verbirgt sich das langläufig auch sogenannte Kartellverbot. Man kennt das aus konservativen Branchen. Fallen dann so sehr so plakative Beispiele wie Gebietsabsprachen, Preisabsprachen drunter. Also Themen, die offensichtlich wettbewerbsbeschränkend schon mal sind. Also die man so kennt, dass da gibt es dann vielleicht auch Absprachen gegen ein anderes Unternehmen, den wollen wir hier nicht im Club haben. Das könnte darunter fallen. Und es gibt aber auch, und da wird es dann ganz interessant, gibt es auch Fälle, bei denen es gar nicht so sehr um Preise geht oder Gebiete, sondern alleine schon um irgendwelche marktrelevanten Informationen. Und ganz abwegig ist es gar nicht, wenn wir bei dieser Vorschrift auch mal daran denken, na gut, Schnittstelleninformationen oder Informationen zur Erfüllung oder im Zusammenhang mit der Erfüllung des Data Act, welche Fälle das auch sein mögen, das sind ja einige, die da auftreten, wenn da Unternehmen miteinander sprechen, wir reden mal lieber vorab darüber, ob das eigentlich unter 101 fällt. So, ganz wichtig ist dabei aber, um mal so schon mal die Voraussetzung einmal frühzeitig zu nennen, dass das Relevanteste ist halt wirklich, es muss eine Wettbewerbsbeschränkung stattfinden. Das ist ein Kriterium, das klingt sehr abstrakt. Und wir werden aber in der Praxis immer wieder Fälle finden, in denen Unternehmen miteinander sprechen und es findet gar keine Wettbewerbsbeschränkung statt.
Interessant. Vielleicht, du sagst ja Wettbewerbsbeschränkung und wenn ich an die Zielsetzung des Data Acts denke, das steht auch in der Begründung so drin, da steht da ausdrücklich das Gegenteil. Wir wollen überhaupt erstmal Wettbewerb herstellen.
Ja.
Und das findet sich ja das Grundprinzip auch in vielen der Paragraphen dann durchaus wieder. Insoweit tue ich mir noch ein bisschen schwer, ehrlich gesagt, da die Relevanz zu sehen. Vielleicht könnt ihr beide das noch ein bisschen besser beleuchten, wo denn da grundsätzlich da vielleicht das kritisch werden könnte.
Genau, vielleicht fange ich mal an, weil ich das Thema ja auf mir das Thema aufgebracht worden ist. Die Idee ist im Prinzip, wenn sich da es gibt einen Hersteller und auf der anderen Seite nehmen wir wieder unsere Windturbinen, ja, und auf der anderen Seite gibt es ganz viele Windparkbetreiber und die Hubertus sagt denen jetzt, Mensch, lass doch mal zusammensetzen und mal gucken, was wir eigentlich für Daten gerne hätten, und dann schreiben wir das mal auf und kommen dann mit diesem Papier zu den Herstellern oder zu dem Hersteller und sagen, also lieber Hersteller, du bist verpflichtet nach dem Data Act, uns Datenzugang zu gewähren. In der Verordnung steht, das muss in einem strukturierten, gängigen, maschinenlesbaren Format sein. Wir haben uns jetzt mal überlegt, was dieses strukturierte, gängige, maschinenlesbare Format ist. Bitte in diesem Format zur Verfügung stellen. Und dass man sozusagen auf Einkäuferseite eine gewisse Marktmacht damit kreiert und wenn man so möchte, jedenfalls mal eine Absprache trifft. Ob die wettbewerbsbeschränkend ist, werden wir dann gleich hören von dir. Aber das ist sozusagen der Case und ist nicht das ist nicht auf dem Weg hin zu mehr Wettbewerb, Hubertus, ne, zu mehr Wettbewerb mit den Daten, die man da bekommt, eine Wettbewerbsbeschränkung.
Ja, interessanter Fall. Du sprichst ja schon zu Recht genau die eine richtige oder relevante Vorschrift an und auch mit so einer, ich habe sie jedenfalls rausgehört, mit einer Betonung auf dem gängig, nämlich was so ein bisschen darauf hindeutet, gängig ist etwas, was schon sich im Markt durchgesetzt hat. Und was ist eigentlich der Fall, was ist die Situation, wenn wir noch gar nicht so ein gängiges Format haben eigentlich? Dann könnte man ja darüber nachdenken, gut, dann müssten wir es ja irgendwie wohl schaffen. Und wie kann man etwas gängig machen, wenn nicht durch Absprache unter den Unternehmen, die es betrifft? Also ich denke jetzt an 10 Unternehmen auf einer Nachfragerseite, die dann sich miteinander unterhalten und sagen, was ist denn eigentlich das gängige, maschinenlesbare Format? Wir überlegen uns mal, welcher Standard das denn eigentlich ist. Und immer, da ist es glücklicherweise erstmal so, immer wenn das Wort Standard fällt, gibt es bereits aus der Rechtsprechung Kriterien, die sagen, na gut, es gibt so Standardsetzungskriterien, die so ein bisschen darauf hinauslaufen, dass es gerade keine Wettbewerbsabsprache gegen einen anderen Standard geben darf. Das heißt, ein Standard darf nicht genutzt werden, um einen anderen auszuschließen. Das kann man so einmal für sich jetzt hier nehmen. Ich würde sogar gerade etwas weitergehen und sagen, sofern es genau diese Kriterien sind, also umfassendes, strukturiertes, gängig in Anführungsstrichen noch, weil es hat sich vielleicht noch nicht durchgesetzt, aber maschinenlesbares Format. Und ich würde nichts anderes finden, was andere Unternehmen oder andere Lösungen ausschließt vielleicht sogar, dann wäre ich da erstmal ein bisschen unkritischer. Und zwar deshalb, weil dann nämlich noch diese andere Vorschrift des Artikel 8 Data Act in Betracht kommt, nämlich diese Pflicht zur frontkonformen Datenbereitstellung. Na, also die Daten, also wenn wir eine Bereitstellungspflicht nach Artikel 5 Absatz 1 haben oder respektive einer anderen Vorschrift, die dann vielleicht noch kommen kann, dann muss der Dateninhaber, also er ist hier verpflichtet, diese Daten zu fairen, angemessenen und nicht diskriminierenden Bedingungen bereitzustellen. Das heißt, man hat dort einen sehr, sehr engen wettbewerblichen Rahmen, der für mich sich aus dieser zweiten Säule Marktmachtmissbrauch sich erklärt, nämlich also bewusst auch darauf zugeschnitten ist, dass da keine Macht missbraucht wird. Jetzt könnt ihr natürlich zu Recht einwenden, naja, Machtmissbrauch ist jetzt hier zwischen den Nachfragern ja nicht die Frage, sondern da wollen die wollen ja miteinander sprechen, die wollen sich ja abstimmen. Aber da würde ich jetzt gerade mal sogar sagen, na gut, wenn es denn wirklich nur bei Front bleibt und alleine um eine offene Schnittstelle geht, wie man die Daten möglichst einfach bereitstellen kann, fair, angemessen, nicht diskriminierend, oben umfassend, strukturiert, gängig, maschinenlesbar, dann geht das in eine Richtung, in der ich meine, das entspricht genau diesem Zweck. Hubertus, du sprachst es ja eben an. Wettbewerb soll gerade eröffnet werden erstmal. Also da wird ja ein Markt, da werden Märkte, wahrscheinlich Märkte, neu geschaffen und die rechtlichen Grundlagen dafür bereitgestellt, dass es die überhaupt geben kann. Was nicht ausschließt, dass es innerhalb dessen Wettbewerbsbeschränkungen geben kann. Aber solange man, und da komme ich jetzt an mit so einem, es kommt drauf an, solange man die Pflichten des Data Act einhält und sich alle Unternehmen daran halten, diese Bereitstellung hier zu erfüllen, gerade auch der Dateninhaber diese Front-Kriterien einhält, spricht vieles dafür, dass selbst Absprachen unter den Unternehmen über einen marktgängigen Standard bis zu der Grenze von Ausschluss von anderen Unternehmen oder von anderen Lösungen zulässig ist.
Interessant. Du sprichst ja mit Recht und auch in der Praxis durchaus zu belegbar die Schnittstellen an. Häufig beginnt die Diskussion oder der Austausch aber nochmal an einer anderen Stelle, und zwar bei den Metadaten. Also noch vorgelagert eigentlich bei der Frage, worum geht's hier eigentlich, um welche Daten? Wir wissen ja gar nicht, was es so gibt. Lass uns mal dazu austauschen. Und Metadaten, so als für den Laien gesagt, die grobe Umschreibung der Datentypen. Ja, was gibt es denn für Datensätze, ist eigentlich erstmal die Grundlage. Die wollen wir. Wir wollen wissen, was es da gibt. So, das ist der erste Austausch. Wie würdest du das bewerten?
Jetzt würde ich erstmal die Gegenfrage stellen. Ist es denn aber nicht so, dass wir erstmal an das Datenverlangen des Nutzers gebunden sind? Also, dass das ja erstmal das Führende wäre. Das heißt, da könnte man ja schon mal würde ich argumentieren, wenn ein Nutzer verlangt, bestimmte dedizierte Daten, die er bereitgestellt hat, die müssten nach Artikel 5 Absatz 1 bereitgestellt werden an den Dritten, dann ist das ja erstmal das allein Maßgebliche. Ja. Das ist für mich so eine erste Hürde, bei der ich sage, okay, wenn wir da in dem Pflichtenbereich noch drin sind, also zwingende Erfüllung des Ganzen, dann kann ich gar nicht so sehr noch damit oder weiß ich nicht, ob ich damit noch so viel argumentieren kann, ob es eine Abstimmung über die Metadaten ist. Es sei denn, jetzt, ich verstehe dich so, dass es dann um die Frage geht, welche Metadaten könnte ich eigentlich von meinem Nutzer verlangen?
Ja, oder? Nee, ist andersrum. Tatsächlich, die Nutzer wissen gar nicht, was für Daten aus ihren Objekten eingesammelt werden. Ja, also der Fall, bleiben wir bei der Windturbine. Die Windturbine sendet, sagen wir mal, jetzt rein fakultativ 100 verschiedene Datensätze.
Ja.
Ich als Nutzer bekomme die aber nicht direkt, sondern ich bekomme nur Reports. Ja? Ich möchte gerne wissen, welches diese 100 Datensätze sind. Das ist die Metadatenebene. Ich möchte diese Daten, also Daten als Metadaten bekommen und stimme mich jetzt ab mit meinen Wettbewerbern, was es denn überhaupt für Daten, relevante Datensätze gibt.
Ja.
Genau, und du hast natürlich recht, wenn ich nur kurz einhake, Sebastian, ne? Du hast natürlich recht, dass es am Ende, sagt ja der Data Act, um welche Daten und Datenarten und Metadaten es geht, bloß Theorie und Praxis. Ne? In der Theorie
sagen wir,
den Hersteller gibt, in der Praxis, ich erzähle immer hier von meinen Druckereien, in der Praxis gibt es dort schon immer Arbeitskreise, die sich austauschen über verschiedene Datenformate und so weiter, und die haben möglicherweise gar nicht Interesse an allen Daten und sitzen dann da und sprechen sich ab, dass sie eben diese oder jene Daten wollen. Möglicherweise sprechen sie sogar mit den Herstellern und die sagen, naja, okay, also die Daten könnt ihr eigentlich auch noch haben. Und diese Art sozusagen Datenformate, Metadaten worum geht es dann?
Ich würde dann, glaube ich, mich mal am Wortlaut des 8 langhangeln. Und zwar, ich verstehe den Punkt, aber der Dateninhaber ist ja nach Front-Kriterien verpflichtet. Unter anderem möchte ich da gerade mal die Nichtdiskriminierung herausheben. Und sofern ein Datenempfänger nicht in der Lage ist, zu wissen, welche Daten werden ihm bereitgestellt, könnte ja auch die Frage auftreten, ob es da nicht vielleicht eine Ungleichbehandlung gibt. Und dieser Nichtdiskriminierung sozusagen so ein bisschen immanent ist ja auch, dass der Dateninhaber sich nicht besser stellen darf als der Datenempfänger. Und dann kommen wir ja zum 8 Absatz 3, wo wir so diese Bereitstellung von Informationen haben. Und dann haben wir dort einen Satz 2, der ja sogar sagt, der jetzt hier Datenempfänger im Verhältnis zum Dateninhaber, dass es dort sogar Informationspflichten gibt, ne? Also hinsichtlich der Diskriminierung. Trifft keine Aussage im Hinblick auf das Verhältnis der Datenempfänger untereinander, aber wenn die Datenempfänger sogar ein Transparenzgesuch an den Dateninhaber geben können, würde das für mich bedeuten, dass man über die abstrakte Kategorie, was für Daten gibt es denn da eigentlich, dass es dort dass dieser Austausch jedenfalls nicht so kritisch ist, dass man sagt, es gäbe gleich sofort eine Abstimmung. Jetzt kommt aber das große Aber. Wenn man das Ganze jetzt sieht und das funktioniert in der Praxis und dann holen sich die Datenempfänger Informationen und sagen, ich möchte gleich behandelt werden, ich möchte, dass hier keine Diskriminierung stattfindet. Und der Dateninhaber, der handelt so richtig ideal. Wirklich, das ist der lauteste überhaupt, der macht das, versucht das alles fair. Da kann natürlich trotzdem immer noch unter den Datenempfängern eine Absprache stattfinden und die kann schlichtweg in der plakativsten Form so stattfinden, ich bin der für die und die Daten und du bist der für die und die Daten und du hältst dich bitte aus diesem Datensatz raus. Das wäre eine Marktaufteilung. Die ist verboten.
Ah, okay. Interessant, das knüpft ja an auch an die Idee des EU-Gesetzgebers, neue Wirtschaftsmodelle, neue Geschäftsmodelle zu ermöglichen. Ich glaube, da geht deine Richtung so ein bisschen hin. Also wenn wir jetzt neue Datenschätze haben und wir dann feststellen, diese neuen Datensätze werden unter verschiedenen neuen Anbietern oder existierenden Anbietern mit neuen Produkten so aufgeteilt, dass der eine jenen und der andere solche Datensätze.
Ja.
Das ist der Fall, den du meinst, ne?
Ja, das wäre, wenn das die Datenempfänger untereinander machen, dann wäre das unzulässig. Also wenn das in diese Richtung geht, es sei denn, es ist so eine völlig selbstgewählte Sache, wie ich bin nur derjenige für die und die Kategorie, weil ich das einfach gut kann und ich bewerbe das für mich, dann ist es noch die sozusagen die normale wettbewerbstypischste Aussage. Aber wenn man, das halte ich für denkbar, wie so eine Art Gebietsabsprache, ne? Ich bin der für Niedersachsen und du bist der für NRW und wir behaken uns hier nicht. Das kann man ja auch virtuell machen und zwar auch auf die Kategorien. Du bist der für die und die Kategorie und ich bin der für die andere Kategorie. Das ist aus meiner Sicht grundsätzlich denkbar und solche Absprachen muss man tatsächlich auch vermeiden.
Schön, ja. Also da kann man sich schon, ja, Humberto sagt, 100 Datenpunkte werden da gesendet. Da kann man sich natürlich schon vorstellen, der eine nimmt nur die Wetterdaten, exploitet die, und der andere nimmt irgendwelche Temperaturdaten, die dort ausfließen. Da wird man sicherlich dann in die Einzelheiten schauen müssen, ob das nicht trotzdem legitim ist. Ja, why not? Aber wo soll da die Wettbewerbsbeschränkung sein? Aber da, das ist sozusagen ein Punkt, wo man hinschauen muss.
Ich würde sogar sagen, dass der Erfahrungsaustausch über die Möglichkeiten des Data Act völlig legitim ist, auch über die technischen Möglichkeiten. Was nur nicht sein darf, ist eine Absprache, die dahin geht, du machst nur die Wetterdaten und lässt mich bei meinen Bewegungsdaten bitte in Ruhe. Ich möchte der Bewegungsdatenbereitsteller sein, der Bewegungsdatendienst. Zum Beispiel.
Ich glaube, das sollten wir tatsächlich einmal festhalten. Dein Satz von der Erfahrungsaustausch über die Erfahrungen mit dem Data Act ist legitim, und ist in Ordnung. Und auch, ja, wenn jetzt 10, ich bleibe jetzt bei den Windparks, Windparkbetreiber ihre Informationen oder jetzt nach dem 12.9. mal geltend machen, ihre Ansprüche und erstmal fragen, welche Daten hast du denn über mich, dass die anschließend hergehen und die vergleichen. Ist erstmal in Ordnung, ist erstmal keine abgestimmte Verhaltensweise, die nach 101 AGV verboten sein wird.
Nicht zwingend, es sei denn, wir kommen dann natürlich, also weil das Stichwort fiel, glaube ich, vorhin schon einmal, es könnte leicht gehobene Anforderungen geben bei diesen sogenannten Einkaufskooperationen. Also man könnte da mal darüber nachdenken, dass es sich um eine Einkaufskooperation handelt. Ne? Also dann, wenn quasi Wettbewerber untereinander einen gezielten gemeinsamen Einkauf machen, da würde ich jetzt aber noch nicht mal so zwingend sehen, dass das ein Riesenproblem ist, solange nicht andere Zugänge dadurch beschränkt werden. Also ihr hattet vorhin das Beispiel bei den Windrädern genannt. Dass es dann zum Beispiel eine sektorspezifische Lösung gibt, die aber nicht zwingend andere Lösungen ausschließt. Also der Wetterdatendienst kann dann wahrscheinlich immer noch, wird immer noch darauf zugreifen können, auf solche Informationen. Aber theoretisch gäbe es dann, je nachdem, wie man sich das Ganze vorstellt, also in welche Richtung man dann geht und wie eng auch diese Branchen sind, können dann die Anforderungen auch steigen. Also je nachdem, wenn das Wettbewerbsgefüge vielleicht sogar sehr schwierig ist, schon früher schwierig, dann muss man so ein bisschen aufpassen, wie man die Umsetzung macht, wie man diesen Austausch auch gestaltet. Und das wird noch stärker oder kann stärker werden, wenn man von der Einkaufsgemeinschaft in das Joint Venture übergeht und sagt, man macht sogar ein eigenes.
Ja, vielleicht, bevor wir zum Joint Venture kommen, das interessiert mich auch, habe ich auch auf der Liste die Frage dazu, aber nochmal zu dem nicht diskriminierend. Wenn ich es richtig verstanden habe, ist durchaus problematisch, wenn sich jetzt 5 Windpark oder nehmen wir mal an, es gäbe 100 und 90 tun sich zusammen und sagen, wir tauschen die Daten aus, aber die anderen 10 lassen wir nicht mitmachen. Ist das ein, den erzählen wir das halt nicht. Und wenn sie fragen, sagen wir nichts. Wäre das etwas, wo du sagst, das ist tendenziell problematisch? Also muss ich, wenn ich so viele da bündele, andere mitmachen lassen? Oder kann ich sagen, es ist freier Markt, ich rede mit wem ich möchte?
Ich glaube, ich würde bei so einer großen Masse, würde ich mich an den Standardvorgaben halten, um schon gar nicht den Verdacht aufkommen zu lassen, dass ich da vielleicht jemanden ausschließe. Also gerade dann, je mehr ich bin, einfach um den möglichen Vorwurf, der später kommen könnte, von den 5%, die dann nicht dabei waren und sich übergangen fühlen und vielleicht eine ganz kreative andere Lösung hatten, die sie gerne eingebracht hätten. Deshalb würde ich das eher frühzeitig, auch sogar vielleicht öffentlich diskutieren. Und dann besteht die Möglichkeit, dass der Wettbewerb mit soziale Funktion auch wirkt, indem er gerade diskutiert, also ein Diskussionsforum ja auch eröffnet.
Und das ist sehr ja schön. Das ist eigentlich ein sehr schöner Hinweis von dir auch nochmal auf das, was wir immer wieder hören. Die das Bedürfnis, die Bereitschaft bei vielen der Beteiligten, sich durchaus an so einem runden Tisch zusammenzusetzen. Das beobachten wir doch mit Interesse und Freude, weil wahrscheinlich auch dem Umstand geschuldet, dass so viel Unklarheit besteht, was es überhaupt für Datensätze gibt und was man damit machen kann und viele sich erstmal zurechtfinden müssen. Und was wir von dir, was ich jetzt so rausgehört habe, da sich auszutauschen, da auch sich abzustimmen, da Informationen gegenseitig abzustimmen, sich vorzulegen, mal hinter die Kulissen gucken zu lassen, das ist alles im Rahmen des sozialen Austauschs abgedeckt und okay.
Also das alles, das ist mir natürlich, das ist jetzt wieder so eine typische Anwaltsaussage, viel zu pauschal. Aber wenn wir in diese Richtung gehen, wir haben halt nicht sowas wir haben hier so einen sehr virtuellen Bereich, aber wenn man sich das vorstellt, wie die Fachmessen stattfinden, natürlich kommt dort auch jemand hin, also Fachmessen bei konventionellen Produkten, von Boot bis Technik bis sowas. Da, natürlich tauscht man sich dort auch über etwas aus. Das geht bei Computerspielen dahin, für welche Plattformen die tauglich sind. Die Informationen sind ja teilweise auch sogar öffentlich einsehbar. Wenn das in diesem Bereich sich bewegt, dann ist das etwas, was typisch im Wettbewerb stattfindet. Ich sage aber auch ganz deutlich, gerade auf der Verbandsebene ist es so, dass da alle möglichen Treffen eingeleitet werden mit den strengen und ermahnenden Worten. Keine Wettbewerbsabsprachen, folgende Infos sind hier tabu, keine Gebiete, folgendes nicht. Wir machen hier nur einen Erfahrungsaustausch in technischer Hinsicht. Und ich würde mal meinen, dass im Bereich hier Data Act Umsetzung gerade dieser Zweck, breite Datenmärkte herzustellen und vielleicht sogar, das wird vielleicht gar nicht so sehr kommen, aber es wäre ja durchaus möglich, dass es die eine einzige perfekte Datenbereitstellungslösung gibt, die sich für sämtliche Datenmärkte durchsetzt, weil sie so gängig ist, die aber noch nicht mal ausschließt, dass es auch andere daneben gibt. Also eierlegende Wollmilchsau. Aber dann wäre es auch nicht kritisch, sowas zu verwenden. Oder schlichtweg ein IP-Protokoll, das ist jetzt mal ganz platt gesprochen.
Ja, oder das ist eigentlich, was du beschrieben hast, ist genau das, was sich gerade herausbildet mit den sogenannten Data Spaces. Mhm. Ja, also quasi Konstrukte, wo die technischen, aber auch vertraglichen, also rechtlich-regulatorischen Voraussetzungen geschaffen werden, um wie in auf so einem Marktplatz sich dann relativ einfach niederschwellig Daten austauschen zu können. Ne? Mhm. Data Spaces. Das ist, glaube ich, genau sowas. Und da konkurrieren dann Data Spaces miteinander. Ja? Komm zu mir auf meinen Marktplatz. Hier ist es irgendwie einfacher oder sicherer, deine Daten auszutauschen als bei dem Nachbarn. Und da setzen sich bestimmt in bestimmten Sektoren wird sich auch nur ein Data Space durchsetzen.
Das kann gut sein, ne? Aber theoretisch wäre es ja auch denkbar, dass jemand, ein Datenempfänger beschließt, er hält sich gar nicht dran, sondern er macht seine vollständig eigene Lösung. Dann muss nur wichtig sein, dass dieses Durchsetzen eine reine marktfaktische Sache ist und nicht aufgrund der Absprache stattfindet. Ne? Also der Data Space, der sich vielleicht dann etabliert, der etabliert sich vielleicht gerade wegen der Nachfrage auf der nächsten Stufe, die dann sagen, den finde ich gut, das nutze ich gerne. Das darf aber nicht aufgrund einer Absprache dazu führen, im Sinne von, wir ziehen jetzt alles zu uns und es gibt keinen anderen Datenempfänger mehr, sondern theoretisch muss es ja verschiedenste Datenempfänger geben, auch für alle möglichen Daten. Also es ist ja gar nicht denkbar, ausgeschlossen, dass nicht Datensätze auch in wiederum mehrseitig bereitgestellt werden an verschiedene Datenempfängergruppen.
Klar, sehr gut. Guter Hinweis, sodass sozusagen kritisch wäre, wenn sich dort die Windparkbetreiber zu einem Dataspace zusammenschließen, diese Daten dort bündeln, für sich in Ordnung. Aber wenn die gleichzeitig sagen, also jeder, der hier mitmachen will, muss sich verpflichten, die Daten nicht einem anderen Dataspace zur Verfügung zu stellen.
Das wäre kritisch.
oder Sie selber noch hier außerhalb unseres schönen Kartells zu verarbeiten, das wäre eben kritisch. Aber das ist ja sehr gut auf den Punkt. Ja, Hubertus, damit du es nicht sagen musst, Data als non-rivalous Assets, ne? Das ist ja der Sinn der Sache, dass man sie mehrfach verwenden kann. Da spielt das Kartellrecht dann eigentlich sogar in die richtige Richtung, dass man eben solche, dass eben auf der Marktstufe dann eben Vereinbarungen nicht dazu führen sollen, wiederum, dass dann eben andere Data Spaces ausgeschlossen sind. Jetzt hatten wir es gerade schon so ein bisschen, die schließen sich zusammen, zu einem Joint Venture. Ändert sich daran irgendetwas, wenn die das nicht nur austauschen und dann jeder für sich nutzen, oder wenn die das sozusagen in Form irgendeiner gesellschaftsrechtlich verfassten Struktur tun?
Ja, also im Prinzip ist ja so, dann könnte man sich ja zwei Schritte überlegen. Erstens die Frage, dürfen die das überhaupt, also dürfen die so zusammenkommen oder ist nicht dieser Zusammenschluss alleine wettbewerbskritisch? Da gibt es Möglichkeiten, um das zu gestalten, dass es das nicht ist. Und die einfachste wäre schlichtweg erstmal zu sagen, man gründet ein komplett unabhängiges Unternehmen, so ein Dienstleisterunternehmen. Das einfach im besten Fall durch alle möglichen Absicherungen, eigenes Personal strukturell separiert ist. Und dann gibt es halt einen einzigen Datenempfänger, der dann nur noch auftritt, der dann Dienstleister wäre für andere Unternehmen. Das ist zum Beispiel für mich jetzt so eine denkbare Konstellation. Ich hadere, da hänge noch so ein ganz bisschen gerade, ob und wie man das hinbekommt, dass man quasi aus den vorherigen Datenempfängern, den potenziellen, dass man da quasi einen vorgelagerten neuen Datenempfänger vorstellt. Das hängt vielleicht auch so ein bisschen mit der jeweiligen Branche zusammen, ob das so einfach geht. Könnte man aber auch zur Not besprechen.
Ja, der wäre ja dann dritter Datenempfänger, ne? Also der würde ja dann die Daten im Auftrag der Nutzer bekommen und die sind halt eine Gesellschaft da an diesem dritten. Ja.
Wenn man das aber abbildet, also wenn man diese Gemengelage kartellrechtlich und Data Act rechtlich abbildet, könnte ich mir das grundsätzlich vorstellen. Dann hätten wir quasi einen unternehmensbetriebenen Data Space. Also es gibt einen Betreiber von dem Data Space, der dann natürlich auch je nachdem wieder kartellrechtlich verpflichtet sein kann. Also der könnte je nach Marktmacht auf dem jeweiligen Markt, der nachgefragt wird, selber sogar Adressat des Missbrauchsverbotes sein oder sogar vielleicht zusätzlich des Data Act, je nachdem, das gilt ja auch nebeneinander. Das ist aber weniger eine Frage des Artikel 101. Also der 101 ist dann die vorgelagerte Frage, dürfen die überhaupt das zusammenstellen, dürfen die da überhaupt zusammenarbeiten? Und da ist im Prinzip von mir aus würde ich da sagen, sind die Kriterien so, dass solange es nicht ein wettbewerbswidriger Zweck ist, wir vielleicht sogar einen wettbewerbsfördernden Zweck finden, Dienstleister könnte sein, solange wir Abstimmungen unterhalb der Unternehmen, zwischen den Unternehmen, die beteiligt sind, vermeiden, was wir durch eine strukturelle Separierung auch schaffen, und solange auch die Personen dann keine Kenntnis hin und her tragen können, das kann man ja durch Verpflichtung vielleicht auch abbilden, solange das der Fall ist, könnte man darüber nachdenken, dass es dann so einen einheitlichen Nachfrager gibt. Und alles unter dem Vorbehalt, dass das bloß nicht irgendwie dritte, andere Empfänger ausschließt.
Ein sehr schöner Impuls, also fast eine Aufforderung an einige unserer Zuhörer, denkt doch darüber nach, mal vielleicht könnt ihr nicht einen Dataspace anbieten. Dabei nochmal der Hinweis, gibt es ja auch zusätzlich noch die EU-Vorgaben des Data Governance Acts, der hier speziell auf die Ausgestaltung von Dataspaces und auch die Rolle des Anbieters, der Anbieter von Dataspaces nochmal Bezug nimmt. Und da finden Sie auch ein paar interessante konkrete Hinweise noch, wie das dann aufgebaut ist. Das werden wir heute nicht im Detail eruieren können, aber vielleicht können wir da mal als Idee, Martin, machen wir dazu auch mal nochmal eine Session, weil Data Governance Act und Data Act gehören sehr eng zusammen.
Ja, auf jeden Fall.
Wenn wir so an die Gespräche, die Austauschformate auch denken, die wir im Moment so sehen, befinden wir uns dann noch in den allerersten Schritten hin zur Umsetzung des Data Acts, explorierende Gespräche, Verständnis schaffen, worum es eigentlich geht, Überblick verschaffen, über welche Daten wir eigentlich reden, Austausch, wo welche Standards vielleicht relevant sein könnten. Also diese ganzen Austauschformate, das nehmen wir mal mit, sind problemlos. Das ist eine gute Nachricht. Das ist eine sehr gute Nachricht. Wir hoffen, dass der Markt auch bald sich weiterentwickelt, dass wir zu kritischeren Themen irgendwann mal kommen. Aber da sind wir noch weit von entfernt. Im Grunde, also ich als mit dem Blick aus der Praxis würde sagen, von dir auch durchaus Ermutigung. Leute, tauscht euch aus, aber passt auf.
Ja, genau.
Sehr gut. Genau, vielleicht noch, wenn wir ein bisschen Wunschkonzert hätten, siehst du Klärungsbedarf oder Bedarf daran, bestimmte Sachen zu schärfen? Würdest du dir wünschen, dass die EU-Kommission oder Kartellamt sogar dort irgendwelche Hinweise gibt in die eine oder andere Richtung, oder ist das eigentlich alles klar genug?
Es ist nie klar genug. Das ist ein Problem bei diesen Vorschriften, weil diese Regelungen aus dem Kartellrecht sind ja sehr offene Generalklauseln. Und da ist sehr, sehr viel wird durch Case Law geprägt, was auch so eine gewisse Unsicherheit mit reinbringt, aber auch dem Zweck des Wettbewerbsschutzes dienen soll. Also es ist halt alles erlaubt, solange es nicht explizit verboten ist. Für den Artikel 9, das ist ja der Bereich Gegenleistung für die Datenbereitstellung, da gibt es einen Absatz 5, wonach es Leitlinien der Kommission gibt für die Berechnung der angemessenen Gegenleistung. Da wird ja wahrscheinlich was kommen und das wird möglicherweise auch hilfreich sein, hilft uns nur überhaupt nicht für die Schnittstellen an sich. Ich glaube, das ist auch ein bisschen gewollt, dass es dort keine dedizierte technische Vorgabe gibt. Es gibt im Bereich des Artikel 101 AIUV gibt es Horizontalleitlinien zum Beispiel, also kartellrechtlich geprägte, nicht bindende, aber schon sehr ausdrückliche Anweisungen der Kommission, wie man das denn wohl auslegen soll. Und dort stehen tatsächlich auch Vorgaben drin, wie solche Informationsaustausche, abgestimmte Verhaltensweisen zulässig wären. Also da gibt es einige verschiedene Fallgruppen. Das ist auch grundsätzlich sehr hilfreich. Da hat die Kommission auch alle paar Jahre, macht die sich da dran und überarbeitet das für sich einmal, nimmt dann vielleicht auch neue Fallgruppen auf. In anderen Fällen, also gerade auch so für die Vertikalthemen, hat sie dann auch immer mal wieder gerne neue Sachen wie Daten mit aufgenommen. Und da würde ich meinen, wahrscheinlich lassen sich aus allgemeiner kartellrechtlicher Sicht dort viele Erkenntnisse finden. Ob da jetzt wirklich für den Artikel oder für den Data Act nochmal was kommt, also ich würde meinen, dass das nicht hilfreich wäre, wenn wir so eine Art Data Act Kartellrechtsklarstellung nur hätten. Da würde ich, glaube ich, mit dem arbeiten. Aber andererseits auf die ganz klare Frage, eine klare Antwort. Je mehr Klarstellung, desto besser. Und das muss die Kommission machen.
Ja, also ich glaube, was wir mitnehmen können, ist, dass das Kartellrecht nicht das größte Problem ist bei der Umsetzung des Data Acts und dass wir uns sicherlich Leitlinien wünschen werden zu der angemessenen Gegenleistung. Wird es ja welche geben. Ja, wenn der Podcast hier rauskommt, hat es ein Webinar dazu gegeben. Insofern, da ist was im Schwange. Zusätzliche, wie du schon gesagt hast, kartellrechtliche Guidelines braucht es möglicherweise nicht, auch wenn du recht hast, dass je mehr Klarheit, umso besser. Ja, ich glaube, die Unternehmen, die sich überlegen, ob sie sich zum Data Act austauschen können, müssen nicht übermäßig Angst haben. Ja, im Gegenteil, es ist sicherlich sogar angezeigt, sich da über bestimmte Dinge zu verständigen. Man mag, je mehr man ist, je marktmächtiger man ist, und je intensiver die Gespräche sind, sich natürlich den kartellrechtlichen Fragestellungen stellen und da auch mal links und rechts ein bisschen gucken. Aber ja, die generellen Absprachen über die Themen, die sich da jetzt stellen, auf Nutzer Seite sind im Prinzip zulässig. Ja, prima, Sebastian. Ich glaube, wir könnten noch ein bisschen weiter. Du würdest gerne noch über das TK-Recht sprechen, aber das machen wir dann.
Auf jeden Fall. Ein andermal.
Genau. Hubertus, hast du noch Ergänzungen?
Nein, ich finde, das war eine wunderbare Session, die endlich mal einen Bereich, den wir als Problemfeld vermutet haben, etwas entschärft hat. Das ist doch wunderbar. Wir hören immer, ach, alles ist so unklar. Wie soll man denn damit umgehen? Hier haben wir eigentlich eine klare Aussage. Die klare Aussage mal übersetzt in die Praxis. Leute, redet miteinander, aber behaltet im Hinterkopf, sobald ihr euch Märkte aufteilt, verbrennt ihr euch die Finger. Gut, dann danken wir dir sehr, Sebastian. Das war ein super Gespräch. Ich bin sicher, in einem Jahr oder so oder zwei Jahren, wenn der Datenmarkt richtig explodiert ist, so wie sich die EU das vorstellt, dann werden wir hier nochmal auf einige Problemfälle zu sprechen kommen wahrscheinlich, die sie dann auch herauskristallisiert haben. Aber für das Gros wird gelten, dass wir erstmal die Märkte schaffen müssen, bevor wir da irgendwie zu den Problemen kommen.
Ja, herzlichen Dank und ich bin gespannt, was kommt.
Super. Ja, auch von mir nochmal vielen Dank auch an die Zuhörenden, die bis hierhin ausgehalten haben. Dieser Podcast ist jung, supportet, wenn ihr ihn mögt. Ja, da reicht schon, wenn ihr liked oder in dem Podcast-Player eurer Wahl oder auch in mehreren eine Bewertung dalasst. Das würde uns freuen. Ansonsten schaltet wieder ein, wenn es beim nächsten Mal zum Data Navigator geht. Bis dahin, eine schöne Woche und bis bald. Ciao, ciao.
Data Navigator. Der Podcast zum EU Data Act.